Sie hören einen Podcast von DRS1.
Das ist der Freitagvormittag auf DRS1. Man hat es nicht leicht als Radiomensch. Zum Beispiel gerade heute einen schweren Stand für meinen Kollegen Dani Vorler. Er ist umgeben von Versuchungen, die er erst noch widerstehen muss. Mindestens die nächsten beiden Stunden. Wer weiss, rund um ihn ein Geschenk vom Himmel. Rund um ihn hat es Schokolade.
Ja, ich gebe es zu. Schoki ist für mich tatsächlich ein Geschenk vom Himmel, wie du es gesagt hast, Christian. So ein Häuschen auf die Zunge legen und dran zückeln und genießen ein Alltagsfreudeli, wo ich nicht missen will. Und da bin ich, weiss Gott, ja nicht der Einzige, der hat es vielleicht auch gehört. Die letzte, neueste Statistik bringt es an den Tag. Wir Schweizer essen pro Kopf und Jahr über 12 Kilogramm Schoki. Und ich glaube das, weil das etwa so in meiner Grössenordnung liegt. Darum ist der Ort, wo wir uns heute befinden, wo wir heute auf Besuch sind, so ein bisschen wie ein Paradies. Für mich, mein Gast, wir sind zu Gast bei Chocolat Bernrein in Kreuzlingen. Und bevor man hier überhaupt rein kann, muss man sich entsprechend kleiden. Es sieht dann nachher alle aus, wie man würde Gespensterlis machen. Alle so in weissen Übergewändli und so in einem weissen Mützli gekleidet. Und dann muss man jetzt, und da bin ich jetzt gerade an dieser Anlage, hier schnell die Hänge waschen, weil die hier schnell Wasser. Und dann muss ich hier zuerst waschen, dann abtrocknen und dann muss ich so, also das ist so ein bisschen wie im Spital, da fängt es an von pfeifen, habe ich etwas falsch gemacht? Nein, schon nicht. Und dann muss man noch die Hände desinfizieren. Wow, das schmeckt streng. So, voilà. Und dann darf man den Schritt wagen in die heilige Produktionshalle hier. Und weil es heute während dieser Sendung immer wieder etwas zu probieren wird geben, stehe ich zum Registrieren von meinem eigenen Körpergewicht noch kurz auf die Waage. Mal schauen, was für ein Körpergewicht ich hier auf die Waage bringe, jetzt unmittelbar bevor dass die Sendung anfängt. Es ist 76,7 Kilo. Also das ist natürlich mit den schweren Schuhen und der ganzen Funkausrüstung, die ich hier mit mir trage. Aber wir werden uns das jetzt mal merken, 76,7 Kilo. Mal schauen, was hier nach zwei Stunden Schokifabrik die Waage mir wird entgegenbringen. Also, wir Schweizer, wir Schokiesser, was macht eigentlich das Schokiland Schweiz aus? Und wie wird Schoki hergestellt? Darüber erfahren wir mehr in den nächsten paar Minuten hier im Treffpunkt auf DRS1.
Celui qui chante retrouve la vie, retrouve le cri de l'enfant Dieu. Celui qui chante se sent grandi et sent sa force au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante. Celui qui chante, 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 celui qui chante.
DRSI, Treffpunkt live von Chocolat Bernrhein in Kreuzlingen. Wir sind auf Besuch bei einer innovativen Schoki-Fabrikationsfirma, wo wir heute auch Einblick bekommen in die Schoki-Produktion. Zuerst aber jetzt zum Schoki-Land Schweiz. Schweizer Schoki steht ja für hohe Qualität. Warum eigentlich? Das bespreche ich mit Franz Schmid. Er ist der Direktor von Choco Suisse, dem Verband der schweizerischen Schoki-Fabrikanten. Herr Schmid, ich wollte das eigentlich erklären, dass ausgerechnet die Schweiz ein Schoki-Land ist geworden. Es gibt ja hier weit und breit kein Gacko in unseren Breitengrad.
Ja, das hat eben zu tun mit der Industrialisierung, mit der Geschichte der Industrie. Im frühen 19. Jahrhundert hat es Schoki-Pioniere gegeben, die ersten, wie der Herr Gaillet, der Herr Suchard und wie sie alle geheissen haben. Und die haben Fabrikation aufziehen. Manufakturmässig muss man sich das vorstellen. Und was jetzt ein ganz wichtiger Punkt ist, wo die Schweiz nachher einen Boom hat erlebt, das waren Erfindungen, die gemacht wurden.
Konkret, was für Erfindungen?
Zwei Erfindungen gehabt, eine bahnbrechend, 1875. Der Daniel Peter hat Milchschocke erfunden. Und da hat natürlich die Schweizer Schocke-Industrie, insbesondere der Peter, hat einen Vorteil gehabt. 1879 hat der Rodolf Lindt Goschen erfunden. Das ist die Maschine, die nachher den Schocke zart schmelzend gemacht hat. Und das hat natürlich der Schweizer Schoki-Industrie ein Startkapital gegeben für die Reputation und das hat auch zu einem Aufschwung geführt.
Und dann ist die Schoki natürlich auch gefördert worden, nehme ich jetzt mal an, entsprechend.
Natürlich, und die Schweizer Schokolatiers sind auch ins Ausland gereist mit ihrem Schoki und das hat zu Beginn vom 20. Jahrhundert hat das eine grosse Blüte gegeben. Aber dann haben wir natürlich auch die wirtschaftlichen Widerwärtigkeiten zu spüren. Und dann sind wir dann von einer Krise in eine neue Blüte gekommen.
Aber gleich, ihr habt jetzt das Reisen angesprochen. Was für eine Rolle hat das Touristische mit sich gebracht?
Also das hat in der Entstehung natürlich von der guten Reputation von Schweizer Schoki viel gebracht, dass die Leute in die Schweiz kommen. Die sind wieder mit und das bringt heute sehr viel. Die kaufen heute Schoki sehr viel. Wir können das nicht genau quantifizieren. Aber nebst dem Startkapital, das die Schoki-Pioniere gelegt haben, sind natürlich drei andere Punkte wichtig gewesen. Das ist das Bekenntnis zur kompromissloser Qualität. Das ist der Punkt. Dann haben wir als zweiten Punkt Innovationskraft. Es ist unglaublich, was da für neue Produkte immer entwickelt werden. Und dann dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen, dass wir die Liebe zum Metier alltag wieder neu leben.
Und vielleicht auch die Neigung der Schweizer zum Süssen.
Ja, das ist natürlich wunderbar. Oder?
Also wenn man hier die neuesten Zahlen will, glauben, über 12 Kilogramm pro Jahr pro Kopf, oder? Also ja. Woran liegt das?
Also wir müssen sagen, das liegt natürlich daran, dass die Schweizer vor allem den Schoki sehr gerne haben, aber es hat auch etwas zu tun mit den Tourismusfrequenzen. Wenn wir viele Touristen haben, nehmen die auch etwas mit. Das ist eine wunderbare Sache.
Woher kommt denn der Gacko jetzt eigentlich für die Schweizer Schoki?
Der kommt aus verschiedenen Ländern. Etwa zwei Drittel aus Westafrika, dann recht viel aus Südamerika.
Und das ist jetzt etwas, wo die genauestens anschauen, was man für Gacko braucht, oder wie sieht das aus?
Ja, das tun wir genau anschauen und das hängt natürlich auch mit der Rezeptur von den einzelnen Produkten zusammen, aber die Gacko-Beschaffung, die beschäftigt uns sehr stark.
Jetzt ist schon immer wieder die Frage, wo gibt es noch neue Absatz, wo kann man neue Absatz finden? Wie kann Schweizer Schoki zum Beispiel in den Zukunftsmärkten Russland oder China, wo man immer wieder hört, einen neuen Absatz finden?
Ja, wir exportieren in etwa 130 Länder exportieren, weil der Pro-Kopf-Konsum so hoch ist, können wir sagen, in der Schweiz können wir auch nicht viel mehr Schoki verkaufen, ergo müssen wir im Ausland wachsen oder dürfen im Ausland wachsen. Und da sind wir natürlich im harten Wettbewerb mit unseren Mitbewerbern.
Und im Wettbewerb ist auch die Firma, wo wir hier heute auf Besuch sind. Wir sind bei Chocolat Bernrhein zu Kreuzlingen. Für uns natürlich eine einmalige Gelegenheit, mal so eine Schoki-Produktion vor Ort zu begutachten. Die Chance, die lassen wir uns nicht entgehen. Wir machen einen Rundgang hier in dieser Produktionshalle, wo ihr ja schon gehört, dass es rattern und chattern. Das machen wir gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf DRSS.
Hold me close, sway me more. Like a a flower bending in the breeze. Burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Yeah, but my eyes will see only you. The sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So hey, smooth, sway me now. Yeah, more. Sway me, make me,
yeah, yeah.
Thrill me, hold me,
oh.
Bend me, ease me.
Treffpunkt live von Chocolat Bernrein zu Kreuzlingen, ein Familienunternehmen in der dritten Generation. Und ich bin jetzt bei der Geschäftsführerin, bei der Monika Müller, die in der dritten Generation das Unternehmen führt. Chocolat Bernrein, das klingt fast ein bisschen Welsch, klingt fast ein bisschen Französisch. Frau Müller, ist das so, dass die französische Sprache so ein bisschen die Sprache vom Schocki ist?
Ja. Das kommt daher, dass Franzosen eher bekannt sind für besonders gute Lebensmittel, besonders gute Küche, als wir Deutschschweizer.
Also ist das ein bisschen einfach «C'est le ton qui fait la musique», das ist ein bisschen der, oder?
Ja, das ist richtig, ja.
Sagen Sie jetzt, wo befinden wir uns jetzt gerade?
Wir sind da in der Produktion, stehen zwei Gussmaschinen drin, eine für Tafeln, eine für Riegel und so kleine Schokoprodukte oder Praline. Bei uns in Kreuzlingen.
Und ganz viele Leute arbeiten hier, alle auch weiss gekleidet mit diesen Hübli, die wir selber hier auch haben. Wie ist das eigentlich? Der Name Bernrein ist eigentlich gar nicht so bekannt wie jetzt andere Schokimarken. An was liegt das?
Wir sind spezialisiert auf Private Label Produkte. Unsere eigenen Marken dürfen wir nicht bewerben.
Was heisst Private Label Produkt?
Wir machen Schoki für die Marken von anderen.
Also im Auftrag?
Genau. Das ist zum Beispiel heute, was wir produzieren, produzieren wir für Claro, eine grosse Fairtrade-Organisation in der Schweiz. Und da steht dann auf allen Verpackungen Claro drauf und nicht Bernrein.
Fairtrade Bio heisst so drauf. Was heisst denn das genau?
Es sind zwei verschiedene Sachen. Bio bedeutet, dass alle Zutaten biologisch angebaut werden. Fairtrade bedeutet, dass alle die Zutaten, die nicht aus der ersten Welt kommen, zu fairen Bedingungen eingekauft werden. Dass die Bauern, die den Kakao anbauen oder den Zucker, einen fairen Lohn bekommen.
Also das ist ein Gütesiegel.
Es sind zwei Gütesiegel, ja.
Und er hat gesagt, es wird jetzt gerade im Moment gemacht. Es sieht so aus wie Riegeln, wenn ich hier von weitem her schaue. Wie lange wird so eine Produktion gemacht? Dauert das jetzt zwei, drei Tage oder ist das jetzt einfach nur ein paar Stunden?
kommt ganz auf den Auftrag an. Die Riegel, die wir jetzt produzieren, die laufen einen guten halben Tag.
Und für was für Länder produziert ihr hier? Ist das ausschließlich Schweiz oder geht das anderswohin?
Wir exportieren in 50 Länder weltweit. Das geht von Japan über Südamerika bis nach Südafrika.
Und jetzt nimmt es natürlich Wunder, wie das genau funktioniert. Ohne hier in die Details zu gehen, darf ich mich jetzt Jost Rüegg anschließen. Er ist hier Kundenbetreuer und auch Maschinenfachmann, arbeitet über 30 Jahre schon hier in dieser Firma. Wenn wir jetzt anfangen wollen, welches ist so der erste Produktionsschritt, den man muss wissen, was passiert?
Also der Bio- und Fairtrade-Riegel, von dem wir jetzt gerade geredet haben, den tun wir im ersten Stock oben, tun wir die Füllmasse, das Interieur, wie wir sagen, mischen und dann zu einem Teppich formen. Und dort gehen wir jetzt, wo der Teppich rauskommt.
Also der kommt nämlich, so sehen wir hier schon von Weitem, kommt nämlich die Masse so eine Art wie in einer Wurst oben runter, oder?
Ja, Wurst, nein, wir sagen dem eigentlich ein Teppich. Ist etwa ein 12 mm dicker Teppich und der ist etwa 50 cm breit. Und der ist das Interieur und so wie der rauskommt, ist er weich und muss jetzt zuerst gekühlt werden.
Und das sind nachher, hier ist es jetzt auch ein bisschen leisiger, wie man vielleicht hört. Es ist ein bisschen leisiger als vorher, wo wir noch in der Verpackungsgegend waren. Das sieht ja wirklich aus wie ein Teppich. Jetzt weiss ich, warum sie den Teppich sagen.
Jawohl, eben, das ist jetzt hier der Teppich, den Sie sehen, der jetzt noch ganz weich ist, aus der Formmaschine rauskommt. Und den müssen wir jetzt zuerst abkühlen, damit er eine gewisse Festigkeit überkommt. Er wird noch nicht hart, aber er wird fester.
Und dann, wenn er abkühlt ist, dann wird er geschnitten?
Jawohl. Es gibt zuerst eine Längsschneidung, dann sind es Streifen, dann wird es ein bisschen gespreizt und dann kommt die sogenannte Guillotine, die dann noch längs abhaut. Der Riegel ist dann etwa 25 mm breit und etwa 110 mm lang.
Und immer wieder hat es Leute, die das Ganze, den ganzen Prozess, der vorwiegend automatisch läuft, genauestens kontrollieren. Und was mir jetzt auffällt, es hat überall auch Kisten, so Plastikkisten, wo Schocke wieder reingeschossen wird. Ist das alles Abfall? Oder
nein, wir sagen dem eben nicht Abfall, das ist bei uns Bruchschocke. Es ist ganz klar, bei jedem Prozess fallen Teile an in der Produktion, die man nicht kann im Verkauf geben kann, wegen dem Gewicht. Oder weil der Randabschnitt ist. Und das sind bei uns, ist der Bruchschocke, wo wir aber nicht so viel können produzieren können, wie wir im Fabrikladen verkaufen.
Aber der Schocke, der wird wieder geknettet und kommt nochmal oben runter?
In der Regel nicht. Das kommt ein bisschen darauf an. Am Anfang des Prozesses kann man auch zum Teil wieder einarbeiten, aber am Schluss eigentlich nicht mehr. Und dann gibt es eben die Bruchschocke für den Fabrikladen.
Wir machen jetzt einen Sprung und kommen hier bereits an eine Stelle, wo eine Art Glasur drüber kommt.
Nein, das ist sicher keine Glasur, weil Glasur ist nicht Schocke. Es ist nach wie vor Schocke, es sieht aber aus wie eine Glasur. Sie haben recht. Und zwar wird das Interieur in der ersten Überziehmaschine mit einem Schockefilm überzogen und dann wird nochmal zwischengekühlt und dann gibt es einen zweiten Schockefilm, wo Sie jetzt da sind und dann läuft es jetzt wieder in die Kühlung rein.
Und dann gehen wir doch schauen, was hier nach dieser Kühlung rauskommt. Da müssen wir jetzt wieder ein paar Schritte laufen. Es ist nämlich noch weitläufig, so eine Produktionsstrasse. Da müssten wir hier durch. Ja. Wir müssen euch anschliessen.
Wir haben relativ lange Kühlstrecken, damit das Produkt eben auch schonend abgekühlt wird. Das hat auch etwas mit der Qualität zu tun.
Und also das wird jetzt nicht irgendwie gerade eingefroren, Schocktherapie?
Nein, das sind etwa plus 8 Grad, so, wo das abgekühlt wird. Also wir sind noch im positiven Bereich. Und Sie sehen jetzt hier, da kommen jetzt die fertigen Riegel abgekühlt raus, werden jetzt hier auf das Querband gelegt und laufen sukzessive Packmaschinen rein.
Und da jetzt auch wieder Leute, die das Ganze kontrollieren und den ganzen Tag Schokolade anschauen?
Also, das ist so, aber sie tun nicht nur kontrollieren. Es gibt auch immer wieder Übergänge, die man nicht maschinell machen kann. Und das hat damit zu tun, wie Sie haben das vorher gehört, weil ja unsere Produkte manchmal nur einen halben Tag oder einen Tag laufen und nicht wochenlang das Gleiche. Das heisst, bei uns ist relativ viel Handarbeit, aus Kostengründen. Das ist ja gut für die Leute. Und für uns ist es günstiger, mit teuren Anlagen zu haben, die nicht ausgelastet sind.
Oder die wieder nicht funktionieren am Schluss.
Zum Beispiel, das kommt auch vor. Ja.
Ein letzter Punkt müssen wir noch schnell anschauen. Das ist nämlich nicht ein unwesentlicher Punkt. Das ist die eigentliche Verpackung. Das geht dann wieder maschinell.
Jawohl, das ist jetzt eine sogenannte Flow-Packmaschine, wo jetzt der Riegel nackt in eine Kettel hineinkommt und dann fortlaufend kontinuierlich in einen Schlauch hineinkommt und dann allseitig verschweißt, das ist ganz wichtig wegen der Produktqualität, und nachher einzeln abgepackt wird, nachher kommt der Kontrollwagen Und dann geht es bereits in den sogenannten Display rein, wo 24 Riegel drin sind, so wie es in den Laden geht.
Wenn ich jetzt die Verpackung so anschaue, können ich die nicht?
Ja, das kann sein.
Ist das also, eine, die gar nicht
der Riegel, der geht jetzt auf Belgien.
Aha, eben. Und das kennen ist, Sie dann nicht, ja? Aber es könnte sein, dass die gleiche Schokolade auch hier in der Schweiz irgendwo auf einem Ladentisch kommt, einfach in einer anderen Verpackung.
Das ist korrekt. Wir haben das gleiche Produkt, das wir unterschiedlich je nach Land verpacken, weil die Bedürfnisse unterschiedlich sind. Man muss ja andere Sprachen anschreiben. Also wir haben 20 verschiedene Packungen für das gleiche Produkt, weil es in so viele Länder geht.
Und ihr habt ja da ganz viele verschiedene Produkte, die ihr herstellen. Wie ist das für euch zum Produkt herstellen, Schokoladeprodukt herstellen? Wie spannend sind für euch im Produktionsablauf auch Neuheiten, Neukreationen?
Also wenn Sie sagen spannend, dann ist das natürlich wirklich sehr spannend. Aber es ist natürlich auch mit hohen Anforderungen verbunden. Also für die Leute ist das wahnsinnig schwierig, der Vielfalt gerecht zu werden. Also es ist spannend, aber es ist auch sehr anspruchsvoll. Es kann auch mal stressig sein.
Vielen herzlichen Dank, Jost Rüegg. Jemand, der solche neue Schoki immer wieder rausdüftelt, ist der Entwicklungsleiter von Schokolade Bernrein. Mit dem reden wir ein Wörtchen, weil es uns Wunder nimmt, wie man so neue Schoki entwickelt. Das gerade in ein paar Minuten live hier auf DRS1.
Intensamente ho pensato a te, continuamente ho cercato di riportarti qui da me, con me, con ogni mezzo riportarti qui a qualunque prezzo. Ho lasciato sempre accese luci bianche nella nebbia per non perderci di più. Quante inutili difese, io che non volevo cedere. Anche adesso che il buio ha i tuoi occhi, esagerando quando penso che mi nutrivo io così di te, a grandi morsi respiravo te, a grandi sorsi, e per questo lascio ancora le mie orme sulla rabbia che non hai seguito mai. Sono e tu da sola, forse mi dovrei convincere. Incredibilmente azzurri, ma serenità.
Live von Chocolat Bernrhein in Kreuzlingen, der Treffpunkt auf DRS1. Wenn unser Eins hier an so Schokoladenplättchen rumsückelt, dann sind wir ja alles nur Laien, die gerne Schokolade essen. Mein nächster Gesprächspartner ist jetzt aber ein absoluter Schokoladenprofi. Sein Schokoladen-Know-how ist riesig und das muss es auch. Er ist nämlich der Mann, der immer wieder neue Schokolade erfingen, sozusagen der Tüftler vom Dienst, der Entwicklungsleiter von Chocolat Bernrhein, der Markus Lutz. Herr Lutz, wir sind hier jetzt vor einem Tisch mit lauter verschiedenen Arten von Schokolade. Habt ihr die alle erfunden?
Ja, mehr oder weniger schon, aber es hat auch noch einen Vorgänger von mir gegeben.
Aber für mich gibt es jetzt einfach drei verschiedene Arten. Weisse, Milchschokolade und schwarze Schokolade. Das ist schon die Basis. Oder?
Das ist so. Das sind die Standard-Schokolade, Weiss, Milch und dunkle Schokolade.
Und darf man denn jetzt mit Schokolade experimentieren und reinmischen, was man will? Oder gibt es da gewisse Grenzen? Gibt es da vielleicht sogar auch gewisse Regeln?
Also es gibt sicher einmal ein Gesetz, wo muss eingehalten werden. Es gibt ein sogenanntes Schokolade-Gesetz. Da müssen wir uns dran halten. Aber heute ist schon so, dass man mehr Freiheiten hat, auch von der Konsumentenseite. Und alles, was ein Lebensmittel ist, in einer anderen Form, könnte man theoretisch mit Schokolade mischen. Es muss sich aber verträgen und sollte auch noch gut schmecken.
Das ist ja die eure Aufgabe, das immer wieder zu testen, immer wieder zu probieren. Das gehört zu eurem Job, oder?
Das ist richtig.
Dann lasst uns doch hier auch gerade ein bisschen probieren. Ihr habt hier ein paar Schokoladen schon ausgepackt. Ich gehe mal davon aus, dass das solche sind, die besonders stolz sind drauf.
Ja, es hat ein Produkt, das schon sehr lange auf dem Markt ist, das den Leuten hilft, wenn sie ein bisschen Gewichtsprobleme haben. Das sind die Galletas, wo Waffeln drin ist, sehr ballaststoffreich, also praktisch eine Vollnahrung. Und weil das ein bisschen trocken wäre zum Essen, haben wir es mit Schokolade überzogen, damit es eben angenehm ist.
Also Achtung, Schokolade zum Abnehmen ist das. Das habt ihr erfunden?
Das haben wir mit einem Kunden zusammen erfunden.
Aha, also dort müssen wir aber schnell anfangen. Das ist also ein Kunde, der zu euch kommt und sagt, dir, ich will die Schokolade produzieren, machen, die man abnehmen kann.
Das ist richtig. Ein Kunde hat eine Idee und fragt uns, ist das möglich? Und dann schauen wir das miteinander an und sagen, dass die Vorgabe ist erfüllbar oder sie ist nicht erfüllbar. In dem Fall haben wir natürlich die Waffeln mit dem Ballaststoff, wo extrem quellend ist. Und wenn man so eine Waffel gegessen hat, hat man im Prinzip genug. Und das ist der Effekt, dass man dann eben nicht mehr zu viel isst oder nicht so viel isst. Und darum nimmt man dann ab.
Also ich probiere die jetzt gerade. Also zum Essen geht es relativ ring. Also ich nehme jetzt noch ein zweites Stück. Und das kühlt nachher auf und tut nachher mehr Sättigungsgefühl geben.
Das ist richtig. Weil Ballaststoff hat den Effekt, dass wenn sie im Magen drin sind, dass sie anfangen aufquellen und dann hat man eben schneller ein Sättigungsgefühl.
Für was für ein Land hat das produziert?
Das ist für Spanien.
Ah ja, ja. Wir haben da Wunder genommen. Das ist Schokolade, die ganz schön aussieht. Dunkle Schokolade, offenbar. Ich habe noch ein volles Mund, Moment schnell. So, zuerst abschlucken. Es ist nämlich wirklich ein bisschen trocken innen noch. Wegen dem habe ich jetzt fast nicht reden können. Jetzt haben wir noch ein bisschen Mund zusammengelegt, aber jetzt ist es gut. Also, dunkle Schokolade, ich glaube, Schokolade, die sehr im Trend sind.
Das ist richtig. Seit einigen Jahren beobachten wir den Trend, der aus Südeuropa gekommen ist zu uns und jetzt sich hier auch festgestellt hat, dass die Leute immer mehr dunkle Schokolade essen. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die gesunden Bestandteile der Schokolade in erster Linie im Kakao drin sind.
Also dunkle Schokolade ist gesunde Schokolade, kann man das so ganz salopp sagen?
Das kann man mit voller Kraft so sagen, das ist es so.
Bei der dunklen Schokolade hört man immer wieder vom sogenannten Gongieren. Was ist das eigentlich genau und was für einen Zweck hat es?
Das Gongieren ist ein Geschmacksveredelungsprozess. Man muss sich das als eine Form von Rühren vorstellen, wo die Partikel aneinander reiben. Und damit die Partikel verfeinert. Und der zweite Effekt ist, wir ziehen eine sehr grosse Menge Luft in die Schokolade rein. Das heisst, wir lüften die Schokolade belüften. Und das bewirkt, dass säure und unangenehme Bestandteile des Kakao sich verflüchtigen tun.
Also Schokolade machen ist eine ganze Wissenschaft. Das haben wir mittlerweile jetzt schon ein bisschen gespürt. Aber es ist ja auch so, dass Schokolade-Konsum je nach Kultur wieder anders funktioniert. Ich war ja kürzlich im asiatischen Raum gesehen. Dort hat man gerne ganz süße Schokolade, offenbar. Hat es mir gedacht.
Das ist so. Wir haben in Europa ein sogenanntes Nord-Süd-Gefälle, also sprich die nördlichen Länder sind immer noch mehrheitlich auf dem Milchschokolade und je weiter das Süden geht, umso mehr haben wir dunkle Schokolade.
Was liegt euch das?
Das ist
Kultur,
die Kultur. Der Kaffee ist auch stärker in Italien als bei uns. Also das ist halt, die Eltern geben es den Kindern so mit und das vererbt sich von Generation zu Generation. Und dann gibt es Kontinente wie zum Beispiel Asien, wo dunkle Schokolade noch sehr einen kleinen Stellenwert hat und dafür Milchschokolade sehr, sehr verbreitet ist.
Aber die sagen eben noch einen relativ geringen Stellenwert hat, dass man den dunklen Schokolade, das wäre jetzt möglicherweise auch noch Neuland für euch.
Das ist so und man merkt auch dort, dass eine erhöhte Nachfrage nach dunkler Schokolade vorhanden ist.
Ich schaue hier noch andere Schokolade-Sachen schnell noch anschauen. Swiss Army Schokolade, Militärschokolade haben wir auf der einen Seite. Dann hat es Schokolade für Frauen in den Wechseljahren.
Ja, das haben wir gemacht für einen Kunden in Amerika.
Aha.
Und das ist ein Schokolade, wo wir funktionelle Rohstoffe rein tun haben, wie zum Beispiel Soja. Und wir wissen vom Soja, dass es dort drin ist, sogenannte natürliche Hormone, die ausgleichend wirken auf die Beschwerden, die, die Frauen in den Wechseljahren haben. Oder auch Mönchspfefferbeeren haben auch auf den Zyklus eine ausgleichende Wirkung.
Und dann habt ihr noch koschere Schokolade, die ihr euch im Angebot habt?
Das ist richtig. Wir haben sehr viele Kunden aus dem jüdischen Bereich weltweit. Und die haben halt ihre verschiedenen Koscher-Standards. Und die versuchen wir für die Kunden zu erfüllen.
Wenn ihr jetzt so ein neues Produkt kreieren, zum Beispiel Schokolade für Frauen in den Wechseljahren, wie geht ihr das an?
Dann muss ich einmal schauen, was finde ich eben im Lebensmittelbereich an Zutaten, die eine Funktionalität haben.
Und die Basis ist schon immer Kakaobohnen.
Das ist richtig.
Da habt ihr nämlich extra jetzt so eine Pflanze für uns hierher gebracht. Das ist eure Büropflanze.
Das ist so. Ich bin sehr verbunden mit dem Gacko und wenn ich jeweils irgendwo in so einem Gacko produzierenden Land bin, dann nehme ich Früchte mit und versuche das da so Bäumchen umzusetzen.
Was für eine Produktion seid ihr jetzt gerade am meisten stolz? Kann man das sagen, Markus Lutz?
Ja, das sind sicher einmal unsere eben verschiedenen dunklen Schokolinen, die wir haben, die bis auf 100% gehen. Das heisst, es ist reiner Gacko, ausgeprägtes Liebhaberprodukt. Dann die Spezialitäten aus den verschiedenen Ländern, sogenannte Single Origin, Trinidad, Costa Rica, Madagaskar, Ecuador.
Mögt ihr überhaupt noch Schokolade essen, jetzt rein privat, wenn ihr schon den ganzen Tag immer ein bisschen am Probieren seid?
Auf jeden Fall. Aber ich habe mich auch, dadurch, dass ich mit dem Kakao so viel zu tun habe, ich esse vorwiegend nur noch dunkle Schokolade.
Und ich muss auch sagen, auch die Leute, die ich bis jetzt mit mir zu tun hatte, die sind alle sehr schlank, oder?
Also. Ja, da, wo weit auch bewiesen wäre, dass Schokolade nicht dick macht.
Da braucht man vielleicht nicht einmal den, den man abnehmen kann damit.
Das ist so.
Vielen herzlichen Dank für den Einblick hier in die Entwicklung von neuen Schokoladensorten. Der Markus Lutz war das. Ein Leben für Schokolade. Mein nächster Gast ist ein Schokoladenpatron, wie man sich der vorstellt, so ein bisschen wie aus der Fernsehsau, Brütti und Plan, der ehemalige vielleicht. Ein Leben lang hat er das Haus geleitet, wo seinerzeit das Ragusa erfunden hat. Ich rede von der Firma Gami Bloch, ein Stück Schweizer Schokoladengeschichte, wo wir mit dem Rolf Bloch aufleben lassen. Er ist bei uns zu Gast, gerade anschliessend hier im Treffpunkt auf dem Mess.
To act so surprised, but if it's her you want, I don't care about that. Well, you can have my girl, but don't touch my hat. Well, I grew up lonesome on the open range, that sun was my only friend. And we have stuck together through many a woman. So if it's her you want, I don't care about that. Well, you can have my girl, but don't touch mine. My mama told me, my son, to be polite. Take your head off when you walk inside. But the winds will change when they fill the air. And you can't set your hat down just anywhere. So if you plead not guilty, I'll be the judge. Jury to decide the cause. Well, I wear a 7 and you're out of order. 'Cause I can tell from here you're a 7 1/4. And if it's her you want, I don't care about that. You can have my girl, but don't touch mine. Said if it's her you want, I don't care about that. Well, you can have my girl, but don't touch mine. No, it never complains, and it never cries. It looks so good, and it fits just right. So if it's her you about that, well, you can have my girl, but don't touch mine. Well, you can have my girl, but don't touch mine. Well, you can have my girl, but don't touch mine.
Treffpunkt über Schoggi, heute hier auf DRS 1 live aus Kreuzlingen, zu Gast bei Chocolat Bernrein. Wir haben schon über die neuesten Schoggi-Trends geredet und haben die Gelegenheit gehabt, in eine Schoggi-Produktion hier reinzuschauen. Jetzt fokussieren wir ein Stück Schweizer Schoggi-Geschichte. Es ist eine Firma, die ein Begriff ist, wenn es um Schoggi geht in unserem Land. Daheim ist sie im Jura in Courte-Larry, der Familienbetrieb Camille Bloch, der heute in der dritten Generation geführt wird. Begrüßen darf ich hier den Rolf Bloch. Das Jahr wird er 79. Er hat sich vor knapp 10 Jahren als Patron zurückgezogen. Geführt wird jetzt heute Camille Bloch von seinem Sohn Daniel. Jetzt haben wir vorher gehört von Schokolade zum Abnehmen, Herr Bloch. Schokolade für Frauen in Wechseljahr, Koscheri, Schoggi und so weiter. Was geht euch da durch den Kopf, wenn ihr von solchen neuesten Entwicklungen gehört?
Ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also Koscher ist natürlich etwas, was schon uralt ist. Und Schwangerschaft, das hat man eigentlich ursprünglich, ist Schoggi auch von den Apothekern gemacht worden. Und die haben das an Frauen abgegeben, nach der Geburt, als Stärkungsmittel. Also irgendwie ganz im Bauch unten hat man schon gewusst, was nachher mit dem Kopf oben nachgeliefert worden ist.
Aber ihr könnt mit eurer langjährigen Erfahrung mir sicher sagen, ist der Schokolade in den letzten Jahrzehnten besser geworden als früher?
Besser oder vermehrt geschätzt? Beides ist der Fall. Man hat immer wieder neue Geschmacksrichtungen entwickelt. Man hat sich also Mühe gegeben, am Konsument immer wieder etwas Neues zu bringen. Ob schon er eigentlich ein bisschen Traditionalist ist. Er hat gerne je Schoggi, den er kennt. Ich sage jetzt keine Namen, um für niemanden und für nichts, nicht einmal für uns selber Reklame zu machen. Aber sehr oft greifen die Leute immer wieder zurück, nicht auf das Alte bewerten, was sie gerne hatten. Und nehmen ab und zu wieder etwas Neues, weil sie lustig sind und Wunder nimmt, was jetzt da Neues rausgekommen wäre.
Hat das natürlich auch ein bisschen mit der Vermarktung zu tun, mit der Verpackung vielleicht auch?
Verpackung, über die wollen wir jetzt lieber nicht reden.
Warum nicht?
Sagen, mit der Erscheinungsform.
Mit der Erscheinungsform, jawohl, das ist das richtige Wort. Wie hat der Schokolade ganz früher geschmückt im Vergleich zu heute?
Also ganz früher, bevor die Schweizer ihre Gagen erfunden hat, hat er genau gleich geschmückt, aber er ist natürlich nicht so im Maul so gut vergangen, mit der Schmelz ist nicht da gewesen. Maschinen sind in der Schweiz erfunden worden, das wisst ihr ja, dass das zur Erfolgsstory von der Schweizer Schoki beigetragen hat. Und das ist vielleicht der Unterschied gegenüber früher. Und heute tut man probieren, auch neue Zusammensetzungen herzubringen. Man kann sich auch von anderen Sachen wie vom Wein inspirieren lassen, also Origin, Jahrzahlen und so weiter. Oder von Functional Food, also solche Schokolade, wo noch eine Funktion, eine Gesundheitsfunktion, eine Wellnessfunktion können mittransportieren.
Solche Funktionen sind denn noch nicht mittransportiert worden, wo ihr eingestiegen seid in das Familienunternehmen Gami Bloch. Ist es für euch immer klar gewesen, das Familienunternehmen einsteigen, euch im Schokolade zu widmen?
Also ich bin in eine Schokoladefamilie geboren worden, zu meinem Glück. Aber ich bin von Haus aus eigentlich Jurist. Und zum Glück für Konsumenten mache ich den Schoki nicht selber. Das gäbe nicht so eine gute Qualität. Ich überlasse das den Spezialisten zu machen. Aber damals, als ich jung war, war es klar, dass man in den Fußstapfen vom Vater treten, dass das der Familie soll erhalten werden soll. Wie gesagt, ich bin in die Fußstapfen vom Vater treten, aber nicht in seine Schuhe. Das heisst, er hätte sich vorgestellt, dass ich Chemiker würde, Lebensmittelchemiker. Das bin ich nicht geworden. Ich habe mich nachher zum Jurist entwickelt.
Aber ihr habt schon sozusagen ein bisschen auch an der Front gearbeitet. Ich habe mitbekommen, dass ihr als junger Mann in London an der Gaggo-Börse gearbeitet habt. Was habt ihr da für Erinnerungen an diese Zeit? Was ist dort, wie ist das dort zu und her gegangen?
Ich war an der Gaggo-Börse in London und in New York in einem Werbeunternehmen. Als Jurist habe ich natürlich nicht viel von Schokolade verstanden, aber wir müssen einschaffen. Ich habe eine sehr hektische Zeit an der Börse in London verlebt.
Also an der Gaggo-Börse?
An der Gaggo-Börse. Denn dass die Preise vom Kakao gestiegen wie verrückt. Und damals ist Kakao in den afrikanischen Ländern verstaatlicht gewesen. Das war die Steuerquelle von diesen Staaten. Und an der Börse ist eigentlich nur das Marketing Board auftreten, eine sehr zentrale, staatlich gelenkte Gesellschaft, die den Kakao vermarktet hat. Und die haben probiert, die Preise natürlich aufzutreiben, so gut sie können.
Für euch ein wichtiger Lehrplatz gewesen?
Absolut. Und darum bin ich auch hergegangen und ich bin reichlich beschenkt worden. Ich habe viel mehr gelernt, als ich eigentlich gemeint habe.
Die Firma Gami Bloch ist in den 30er Jahren offenbar ganz gross geworden, also in einer Wirtschaftskrise, in der Wirtschaftskrise. Wie hat man das geschafft? Ich meine, das war dann noch eine kleine Pfütterung, die kann jetzt eigentlich auch nicht aus erster Sicht beschreiben, aber wie hat man das geschafft jetzt? Was hat man euch da, was gibt es da zu sagen dazu?
Also es ist nicht, dass wir sehr gross geworden sind, sondern wir haben uns können entwickeln. Wir sind 1929 gegründet worden. Und wir waren ein kleiner Betrieb mit sehr kleinen Gesamtkosten. Wir mussten noch keine Boni auszahlen und wir hatten nicht so viele Direktoren gehabt, sondern es war alles so ein bisschen auf kleinem Feuer. Und in der Krise musste man ja schauen, dass man die Kosten reduzieren kann. Und das haben wir gemacht und so haben wir uns können gerade halten. Aber entwickelt haben wir uns eigentlich besonders mit der Erfindung von Ragusa.
Wie ist es zu dieser Erfindung gekommen?
Wir haben festgestellt, dass wir aus der Not eine Tugend gemacht haben. Aus der Knappheit an Kakao haben wir, denn damals ist der Kakao während dem Krieg, also 1942, nur so tropfenweise in die Schweiz gekommen. Man hat nicht können frei über Kakao verfügen und dann mussten wir Rohmaterialien brauchen, die lieferbar waren aus neutralen Staaten, wie der Türkei und Spanien. Und das waren vorweg Haselnüsse und Mandeln. Und mit denen hat man probiert, den Kakaobestand ein bisschen zu strecken auf mehr Produktion. Und das ist, hat man probiert mit dem Ragusa, einem neuartigen Stängel.
Das hat man eigentlich aus Not gehandelt und hat das probiert zu strecken. Und daraus ist das Ragusa entstanden, das bis heute so ein Erfolgsknüller geworden ist.
Absolut. Und wir haben also das Glück gehabt, dass wir es getroffen haben und dass daher das sehr populär geworden ist. Und die Leute gefunden haben, also wenn es im Krieg so eine gute Schocke gibt, geht es uns noch gar nicht so schlecht.
Aber die Ragusa sind heute auch etwas anders, oder? Oder dünkt es mich nur? Sie sind einfach etwas kleiner und es gibt sie noch schwarz.
Es sind Varianten eingeführt worden. Im Übrigen ist das Ragusa immer noch gleich. Also das Ursprungs-Ragusa 50 Gramm ist immer noch das Ragusa 50 Gramm. Es sieht ein bisschen leicht in den Farben anders aus. Und dann hat man Varianten dazu gemacht, lang und eckig und rund und schwarz. Und damit hat man gewisse Varianten reingebracht.
Aber auch Krisenzeiten können Erfolgsgeschichten hervorbringen. Der Beweis ist das Ragusa von Gami Bloch. Vielen herzlichen Dank, seid ihr hierher gekommen. Rolf Bloch, seid ihr eigentlich noch ein grosser Schocke-Esser, Schocke-Genießer heute?
Ja, selbstverständlich, denn ich weiß ja, was drin ist.
Und nach den Nachrichten geht es bei uns ums professionelle Degustieren von Schocke. Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Ja. DRS1 Treffpunkt mit dem Dani Vorler live bei Chocolat Bernrein in Kreuzlingen. Und während wir hier immer wieder ein Versücherli Schokolade nehmen, gehen andere in eine Schoki-Massage. Was eine Schoki-Massage genau ist und was sie bringt, ein bisschen später in dieser Sendung. Zuerst nehmen wir jetzt nochmal Schoki ganz oral ein, wie man Schokolade ganz professionell degustiert und was für ein Vokabular man dazu braucht, das erfahren wir gerade nachher.
Woman may be found in the soul of all humans. DRS 1 heute mit einem Treffpunkt über Schokolade. Ein bisschen Schoki auf der Zunge vergehen und das geniessen. Was gibt es Schöneres, um den Alltag ein bisschen zu versüssen? Aber probiert mal das zu beschreiben, was ihr hier für Geschmacksempfindungen spürt mit dem Schoki auf der Zunge. Das ist gar nicht so einfach. Bestenfalls kann man aber sagen, aber darum sind die Frage erlaubt. Wie degustiert man eigentlich Schoki und wie redet man über Schoki? Meine Kollegin Christine Schultes hat das bei einem professionellen Schoki-Tester in Erfahrung gebracht.
Schoki kann man degustieren, professionell degustieren. Ganz ähnlich wie Wein. Der Markus Huber von der Wetzwiler Bäckerei und Konditorei Huber macht es. Mit Leidenschaft. Und er gibt sogar Kurs, wie man Schoki kann degustieren kann, wie man sie ganz anders kann erleben kann. Und ähnlich wie beim Wein sind auch bei den Schoki alle Sinn gefragt. Schliesslich gibt es gegen die 600 Geschmacksnoten in den Schoki zu entdecken. Nur gerade Wein und Kaffee haben noch mehr. Schoki. Es fängt an mit dem Auge und dann mit der Nase.
Ja, es ist schon so, dass man auch bei den Schoki so degustiert, dass der Geruchssinn sehr wichtig ist. Man nimmt also eine Tafel Schoki, tut mit den Fingern ganz leicht reiben und tut zuerst mit der Nase schmücken dran und schaut, wie schmeckt die Schoki. Schmeckt man schon gewisse süße Noten raus oder gewisse Fruchtigkeit raus? Das kann man also auch schon mit der Nase wahrnehmen. Und nachher als zweites natürlich, das, was man immer gerne macht, das Maul auf, das Tafel auf die Zunge legen. Und dann anders, wie beim Essen vielleicht, tut man sie dann wirklich zuerst mal verbeissen und dann auf die Zunge legen, schmelzen lassen. Und sobald das Schoki einen schönen Schmelz bekommen hat, dann nimmt man eigentlich die schönen Geschmacksnoten über Geschmacksknospen auf.
Und bei einer richtigen Degustation spielt sogar das Ohr eine Rolle.
Das Knacken, eine gute Schoki sollte auch knacken. Das gehört auch dazu. Also das Gehör wird auch noch mit einbezogen eigentlich. Es sind da ganz viele so kleine Faktoren, die wirklich Qualität ausmachen. Ja.
Der Markus Huber nimmt ein Stückchen gute Milchschoki ins Maul. Und dann tönt es beim Fachmann so.
Bei der Milchschoki oder gerade bei der hat es sicher gewisse Karamellnoten, sehr stark Karamellnoten drin. Es hat eine Honignote, natürlich die Milch, die Rahmnote, die man eigentlich rausschmeckt. Das ist eigentlich bei der sicher typisch, jetzt, wo man so kann, relativ ring erkennen kann.
Bei seinen Schoki-Degustationen braucht Markus Huber das sogenannte Duft- und Aromarad. Auf dem Rad helfen ganz bestimmte Begriffe, einem Schoki-Erlebnis auch einen Namen zu geben.
Man hat hier auf dem Rad 6 Hauptgebiete aufgeteilt. Würzig, nussig, geröstet, fruchtig, blumig, vegetabil, wo nachher unterteilt wird, die einzelnen Begriffe.
Und dann ist die Rede von Jasmin oder Trüffel, von Tomatengrün, Lakritze, Pilz, Butter, Brot, Honig oder Bienenwachs. Wohlverstanden, Begriff, um die Geschmacksexplosion von der Schoki im Mund zu beschreiben. Ein weiterer Versuch mit einer ganz dunklen Schoki.
Das ist die Grüne Hyazinthe, 74%.
Natürlich ganz etwas anderes als die Milchschoki, die wir vorher gegessen haben. So das Rahmige ist eigentlich nicht mehr drin für mich.
Genau, wir haben jetzt auch wirklich mehr Fruchtnoten oder eben ganz leicht so ein bisschen holzige Noten, die man eigentlich da könnte auserkennen. Es hat auch Tabak jetzt, wo man sagt, es hat einen ganz feinen Hauch nach Tabak und eben Fruchtnoten, Orangen, Grapefruit und natürlich einen sehr kräftigen Gacko-Geschmack. Sicher sehr stark. Ist eigentlich nach meiner Meinung überhaupt nicht bitter. Ist nicht auf der bitteren Seite daheim. Die alte Geschichte, dass dunkle Schoki bitter ist, die ist langsam aber sicher nicht mehr ganz so wahr, bin ich der Meinung. Es gibt sehr viele gute Produkte und wirklich sehr wenig, also tiefe Bitterkeit dann eigentlich.
Schoki mit wildem Gacko, also Gacko, wo wild gewachsen ist, ist auch für den Fachmann Markus Huber noch ein ganz besonderes Erlebnis.
Das ist sicher eine rechte Frische von der Fruchtigkeit her, nach Zitronengräpfer, also mehr die Zitrusfrüchte, die man da rausgespürt. Dann kommt auch ein gewisses Aroma von Dörpflaumen. Dann später eigentlich erst ein bisschen und ein bisschen Vanillin, also Vanillaroma, und vorkommt. Ja, und dann eigentlich der Abgang, der ist recht intensiv, dann auch nach Gacko, relativ lang anhaltend. Das wird man jetzt schon noch merken.
Wie sie das Gurgeli hindern.
Genau, und das ist eigentlich wirklich ein sehr kleines Tafel. Das sind etwa 3 Gramm Schoki, die wir jetzt da probieren. Von dem her sehr intensiv mit 3 Gramm Schoki, wo man wirklich sehr vollmundiges Schokinoten nachher im Mund hinein hat.
Zu den Degustationen von Markus Huber gehört aber mittlerweile nicht nur Schoki. Ein Erlebnis sei auch die Kombination von edler Schoki mit gutem Wein oder Destillat.
Und dort ist auch wirklich sehr erstaunlich, dass man bei einer Grundrezeptur mit vielleicht Vieilbrunn und Milchschocke mit einer ganz kleinen Zugabe von etwa 8-10% von einer speziellen Grand Cru-Schocke kann das Aroma von dieser Vieilbrunn, also von dieser Zwetschge, kann extrem rausholen. Also nur dank dieser Schocke. Und das haben wir auch schon gemerkt bei Weinkombinationen, wenn man Schocke mit Wein kombiniert, dass eine Schocke, also Fruchtnoten vom Wein können sehr helfen zum Führen kommen, aber nicht dann einfach übertönen, sondern wirklich immer ein schönes Wechselspiel, eine gewisse Harmonie.
Und auch da gilt Genuss mit Mass.
Es ist auch schon so, dass man je stärker oder je kräftiger der Wein, umso weniger nimmt man. Auch wenn man Destillat nimmt mit Schocke zusammen, also Spirituosen, Kirsch oder Weinbrunn, da muss man auch vorsichtiger sein, dass man nicht zu viel einen grossen Schluck nimmt. Nicht wegen dem Durst, sondern wirklich eigentlich, dass man ausgeglichene Aromen am Schluss im Mund hat.
Dass man die Schocke nicht ganz abspült.
Ja genau, es soll nicht das Abspülen sein, auch nicht das Verdünnen, sondern wirklich das Miteinander. Und damit ist etwa gleich gross sein, die beiden Schlücke dann. Also ein Schluck und die Schocke-Tafel. Ja.
Und das Resultat in der Sprache vom Schocke-Tester: ein sensationelles Bouquet und ein unvergesslicher Abgang.
Ja, der Mann hat das nötige Vokabular, zum Schocke-Genuss zu beschreiben, der Schokolade-Fachmann Markus Huber. Schocke-Essen, das hört man immer wieder, tue Glücksgefühl auslösen. Für uns ein Grund, das ein bisschen näher anzuschauen und aus medizinischer Sicht zu fragen, wie gesund ist Schocke denn tatsächlich für uns und was hat Schocke für eine Wirkung auf unseren Körper? Antworten aus der Wissenschaft, gerade anschliessend hier im Treffpunkt auf dem Eis.
I get a peaceful evening.
Schoggi-Treffpunkt heute auf DRS1. Das Schoggi im Alltag manchmal ein Freudeli und ein kleines Trostpflästerli unter Umständen kann sein. Das können wir alle. Wie steht es jetzt aber mit dem Gesungsein? Das Schoggi soll gesungen sein, haben wir auch schon gehört heute am Morgen. Gehört man in letzter Zeit immer wieder, aber weil aus Erfahrung meistens das gesungen ist, was weniger gut ist, können wir das mit dem Schoggi irgendwie gar nicht so recht glauben. Grund genug zum Nachfragen in der Wissenschaft, bei jemandem, der sich intensiv mit der Wirkung von Schokolade auf unseren Körper befasst. Seine Forschungen sind top aktuell und er kann uns von den Resultaten erzählen. Am Telefon begrüßen darf ich jetzt den Professor Dr. Thomas Lüscher von der Klinik für Kardiologie in Zürich. Guten Tag, Herr Lüscher.
Guten Morgen miteinander.
Sagen uns unwissende Schokogenießer jetzt mal, hat Schokolade wirklich eine Wirkung auf unser Herz und auf unser Hirn zum Beispiel?
Ja, das hat sicher. Es ist aber nicht eigentlich die Schoggi insgesamt, sondern ein ganz etwas Konkretes in der Schoggi selber innen, nämlich es ist eigentlich die Kakaopflanze, die Grundlage ist von der Schoggi, wo Substanzen enthalten, die besonders gut sind fürs Herz und fürs Hirn. Es ist nicht alles gut in der Schoggi natürlich. Und darum ist die Antwort eben nicht einfach nur ja, weil es hat in der Schoggi natürlich auch Zucker. Und Fett, das ist nicht so gut, aber die Inhalt von der Kakaopflanze, Epikatechin und ähnliche heissen die, die sind gut, das ist zweifelsfrei so.
Aber Herr Lüscher, sagt mir, wie misst man eigentlich die Wirkung von Schokolade auf Herz und Hirn? Wie kommt man da vor? Kann man das erklären?
Genau, das kann man einfach erklären. Wir haben jetzt zum Beispiel die Durchblutung gemessen, wir haben Gefäße untersucht im Herz und im Hirn, das haben nicht wir gemacht, das hat eine englische Gruppe gemacht. Man kann heute Durchblutung und auch Gefäße sehr gut anschauen und messen. Und da sieht man, dass die Schoggi Gefäße weitermacht und Durchblutung fördert im Herz und im Hirn.
Und was ist das Erfreulichste jetzt an dieser Forschung aus der Sicht von einem Schoggi-Liebhaber?
Ich glaube, es ist noch eine interessante Geschichte. Man hat gesehen, dass eben Kuna-Indianer, die es heute noch gibt, also ursprünglich hat ja der Montezuma und die Azteken haben sehr viel Kakao zu sich genommen, aber nicht in der Form von Schoggi. Das haben wir erst eben im 19. Jahrhundert richtig erfunden, unter anderem ja auch die Schweizer. Aber die Kakaopflanze hat schon bei den Azteken als sehr gesund gegolten und jetzt hat man können zeigen, dass die Kuna-Indianer, die immer noch so ein bisschen ähnlich leben und sehr viel Kakao essen den ganzen Tag, aber die essen die Kakaofrucht, dass die keinen Blutdruckanstieg haben im Alter, dass die Nierenfunktion nicht abnimmt im Alter, dass sie viel weniger Herzinfarkt haben. Und die leben auf einer Insel außerhalb von Panama. Wenn die aber auf Panama City ziehen und dann wieder eben so den Western-Style übernehmen, ihren Lebensstil, wo wir Mieren pflegen, dann geht das den Schutz verloren. Also es gibt doch recht schöne Hinweise jetzt, dass eben der Kakao etwas Gesundes ist. Nun ist die Frage, ist die Schoggi selber, wo das enthält, immer noch gesund, trotz dem Zucker und dem Fett, das enthält. Und da muss man einfach sagen, Schoggi ist nicht gleich Schoggi. Es ist vor allem die bittere, dunkle Schoggi, die mehr von diesen Epikatechin, eben diesen Flavonolen enthält, die besonders gesund sind, während zum Beispiel die hellere und die Milchschoggi praktisch nichts enthalten. Und es hängt auch davon ab, wie die Kakaobohnen geröstet werden, ob die guten Substanzen noch enthalten sind oder nicht. Also nicht jede Schoggi ist eben gesund. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit im Ganzen.
Und apropos Zuckergehalt, spielt es da auch eine Rolle, ob da Rohrzucker verwendet wird oder raffinierter Zucker?
Nein, ich glaube nicht. Es ist einfach Zucker und Kalorien. Es ist einfach auch Kalorien, die in der Schoggi enthalten sind natürlich nicht gesund, weil Zunahme vom Gewicht ist ein Problem. Es ist aber so, dass natürlich die bittere, dunkle Schocke, die in der Regel, aber nicht durchwegs, aber in der Regel gesünder ist, dass man von deren auch nicht so wahnsinnig viel isst wie von der süßen Schocke, vor allem die eben, die gerne Süßigkeiten haben.
Aber wenn wir jetzt das Gesundheitliche noch einmal kurz ansprechen, was könnte man denn mit diesen Erkenntnissen jetzt bekämpfen? Was für Krankheiten?
Also die Ideen gehen natürlich dahingehend, dass man sagt, bei frühen Stadien von Veränderungen, zum Beispiel so grenzwertigem Blutdruck oder grenzwertigem Cholesterin oder so ein Anzeichen von Gefäßverkalkung, wo man noch keine Tabletten will einsetzen, könnten natürlich in Zukunft Nahrungsmittel eine wichtige Rolle spielen. Das wird auch mehr akzeptiert von den Leuten, als Chemie in Anführungszeichen einzunehmen. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass man dann eben Sachen, Drinks zu sich nimmt, täglich, die besonders gesund sind und die beleidigt etwas haben drin, wo günstig ist für die erwähnten Zustände, die ich gesagt habe. Damit eben das Fortschreiten in eine wirkliche Erkrankung verhindern oder in einen wirklich hohen Blutdruck oder wirklich eben Veränderungen von der Herzkranzgefäße oder der Hirngefäße. Das wäre eigentlich so ein bisschen die Idee. Also ein bisschen Designer Food ist so ein bisschen der Begriff. Und das gibt's auch. Es gibt ja auch jetzt Firmen, die wenn Drinks produzieren, wo das angereichert ist drin, damit man besonders viel von dem hat und vielleicht ein bisschen weniger vom Fett und Zucker.
Ein Thema ganz zum Schluss noch. Ich habe mal gelesen, dass man mit Schokoladenkonsum eventuell auch könnte Alzheimer ankämpfen.
Ja, das ist ein bisschen weit gegriffen natürlich. Bisher hat man nur können zeigen, dass die Hirndurchblutung besser wird. Das ist eigentlich etwas Schönes, wenn das wirklich so ist. Und da gibt es jetzt verschiedene Untersuchungen, die darauf hindeuten, ob da damit schon Alzheimer bekämpft werden kann. Das würde ich bezweifeln, weil der richtige Alzheimer ist eine Erkrankung von einem falschen Eiweiß im Hirn. Ich glaube nicht unbedingt, dass das beeinflusst wird. Aber es gibt viele Altersdemente, die einfach Gefäßveränderungen haben und nicht Alzheimer im strengen Sinn, sondern einfach eine kranke Gefäße, wo das Hirn nicht mehr recht durchblutet, und dort könnte ich mir ohne weiteres vorstellen, dass das gut ist. Und vor allem, wenn auch der Blutdruck noch ein bisschen gesenkt würde, und der Blutdruck ist ganz ein wichtiger Faktor für die Altersdemenz neben dem Hirnschlag, dann könnte ich mir vorstellen, dass das etwas wirkt. Beweisen ist das aber allerdings natürlich noch nicht.
Und da bleibt die Forschung natürlich am Ball. Vielen herzlichen Dank, Thomas Lüscher von der Klinik für Kardiologie Zürich. Frohe Botschaft also von der Wissenschaft. Schocke ist gesund. Die Botschaft, die wird allerdings dann auch wieder trübt, wenn man hört, dass hinter gewissen Schocke-Sorten Kinderarbeit steckt. Aufklärungsarbeit ist gefragt. Machen wir gerade nachher.
Sasso che l'acqua tira giù, io mi perdo nel blu degli occhi tuoi. La mia libertà non la voglio più, amo il cielo e tu sei limpido.
Oh,
faccio più.
DRSIs Treffpunkt. Heute reden wir über Schocke. Wir Schweizer sind ja, das haben wir schon mehrfach erwähnt, das Volk von Schocke-Esser. Laut der letzten Statistik von der Schocke-Industrie haben wir pro Kopf und Jahr über 12 Kilo Schocke konsumiert. Schön und recht, wenn das auch noch glücklich macht und gesund kann sein, aber obwohl wir im Schokoland leben, ist kaum bekannt, dass in gewissen Schokosorten Kinderarbeit steckt. Das auf jeden Fall sagt mein nächster Gast. Das ist das Andrea Häuser von der Erklärung von Bern, wo letzte Woche eine Kampagne gestartet hat zu diesem Thema. Andrea Häuser, wo genau steckt doch Kinderarbeit im Schoki?
Ja, Kinderarbeit steckt vor allem auf der Kakaoplantage. Das heisst, die wird auf der Kakaoplantage hergestellt in Westafrika. Von Westafrika kommt etwa zwischen 60-70% der ganzen Kakaoproduktion wird dort hergestellt. Und es gibt dort missliche Zustände auf den Plantagen. Es sind Hungerlöhne, die Kakaobauern überkommen und wo sie dazu treibt, Gratisarbeit verrichten zu müssen. Und das ist am einfachsten mit Kindern.
Und wie sind die Zustände, wie muss man sich das vorstellen, wie müssen die Kinder dort arbeiten?
Die Kinder, es gibt verschiedene Stufen von ausbeuterischer Kinderarbeit. Also wenn man von Kinderarbeit redet, dann ist das ausbeuterische Kinderarbeit, die nach ILO-Konventionen definiert ist. Das sind einerseits eigene Kinder, die dort arbeiten, von den Familien, das sind Verwandte, das sind Nachbarskinder von anderen Dörfern. Es sind aber auch importierte Kinder. Wenn ich von importierten Kindern rede, dann sind das verschleppte Kinder, die von Nachbarsländern, von ärmeren Nachbarsländern, Mali, Burkina Faso etc. Eingekauft werden, von Menschenhändlern transportiert werden und auf den Kakaoplantagen verkauft werden. Wenn das fremde Kinder sind, dann haben die Kakaobauern meistens nicht so eine neue Beziehung dazu. Das heisst, es ist viel einfacher, sie ausbeuterisch zu behandeln. Das heisst, die schlafen dort in Kabäuschen, ganz viele Kinder miteinander auf den Böden. Sie fangen auch zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, gehen auf Plantagen. Die Plantagen sind zum Teil sehr weitläufig, weil Kakao ja ein Gewächs ist, wo man nicht als Monokultur kann anbauen kann. Das heisst, die sind wirklich gross angelegt. Gehen die Kakaoschoten oben abholen. Das sind mit grossen Machetten schafft man da. Weil die Frucht, die wächst gerade am Baum an, die fällt nicht einfach ab. Die holen sie ab, sie holen sie zusammensammeln, in grossen Körben sammeln, müssen die tragen, dann wird die auf grossen Häufen aufgeschichtet, man macht die auf, das ist eine relativ harte Schale, man macht die auf mit den Macheten, nimmt die Frucht raus, also die Bohnen raus, tut die auslegen zum Fermentieren und zum Trocknen. Das ist so die Grundarbeit, die die Kinder machen während der Haupterntezeiten. Ja.
Also eine ganz unglaublich starke Körperarbeit natürlich, wenn man sich das jetzt so ein bisschen probiert vorzustellen. Ich möchte hier mal den Franz Schmidt, Direktor von Choco Suisse, mit einbeziehen. Was wisst ihr über die Bedingungen, die uns jetzt Andrea Häuser geschildert hat in Westafrika?
Wir haben zuerst mal im September 2000 einen Fernsehfilm gesehen in Grossbritannien, wo wir gesehen haben, dass es das gibt, dass es Plantagen sind. Wir haben uns auch mit der Realität befasst nachher und haben festgestellt, dass in Westafrika doch in sehr grosser Zahl eigentlich Kakao in kleinbäuerlichen Heimen angebaut wird, also kleinbäuerliche Kulturen. Aber es gibt vereinzelte grössere Plantagen und es gibt auch die Missstände und es gibt auch Leute aus der Armut, die ihre Kinder weitergeben, dass sie dann zu essen haben. Es gibt auch religiöse Gemeinschaften, die ganze Gruppen für 3-4 Monate vermieten und das ist natürlich eine Sauerei. Und da kämpfen wir dagegen in der Industrie und wir haben das System Zertifizierung einrichten, 2005 versprochen.
Was heisst das? Wie kämpfen wir mit dieser Zertifizierung?
Also das heisst, die Industrie hat wollen sicherstellen, dass nicht sozialverträglich produzierte Kakao in Westafrika ausgeschieden wird vom Markt. Und das hat man ins Auge gefasst für 2005, hat dann müssen feststellen, dass es Verzögerungen gibt. Es ist auch erst knapp 4 Jahre her, dass die Regierungen von Ghana und Côte d'Ivoire jetzt auch dahinter stehen, hinter dieser Sache. Jetzt hat es wieder Verzögerungen gegeben und jetzt hat man noch ein Verifizierungssystem aufgeschaltet. Das ist das, was international läuft. Ich muss aber zur Ernüchterung sagen, das erfasst nur etwa die Hälfte.
Aber eben, das ist ja eigentlich genau der Punkt, den ich jetzt auch einhängen wollte. Es nützt ja auch nicht viel, wenn wir jetzt hier in der kleinen Schweiz nur das machen, sondern da muss ja international etwas passieren.
Ja, natürlich muss international etwas passieren. Die Schweiz ist aber eine wichtige Abnehmerin von Kakao aus Westafrika. Also wir produzieren viel Schoki. Wir haben politische Entscheidungen werden hier gefällt im Kakao-Bereich. Und wir wollen das Bewusstsein schaffen auf Konsumentenebene, dass man das Bewusstsein auf verschiedenen Ebenen herstellen kann. Also vor Ort, bei den Kakao-Herstellern oder Schoki-Herstellern und bei Konsumentinnen und Konsumenten.
Bei Konsumentinnen und Konsumenten, da möchte ich gerade noch darauf zu sprechen kommen. Franz Schmid, zuerst noch.
Ja, ich hätte einfach sagen, wir verarbeiten rund 1% der Welternte. Wir Schweizer Schoki-Hersteller. Und wir haben jetzt letztes Jahr ein Projekt starten zur nachhaltigen Kakaobeschaffung, haben einen wissenschaftlichen Teil durchführen, der Technischen Universität München. Und jetzt gehen wir gerade über nächste Woche in Côte d'Ivoire rekognoszieren, wie wir Kakao aus verlässlichen Quellen können beschaffen können, wo wir Einfluss nehmen können. Und wir müssen ganz tief anfangen. Wir müssen schauen, dass wir beitragen können, dass die Kinder dort in die Schule können. Die Schule ist der beste Arbeitsplatz. Wir können nicht verhindern, dass die daheim bei den Eltern mitarbeiten. Und wir müssen Schritt für Schritt machen. Und ich stelle fest, oder? Je mehr, dass man die Elfenbeinküsten anprangert, desto mehr wird die gestrichen. Vor 4 Jahren haben wir noch 24% von unserem Bedarf aus der Elfenbeinküste gehabt. Jetzt sind es noch 5%. Aussenhandelsstatistik 2008 ist eine Katastrophe. Darum gehen wir in die Elfenbeinküste. Vor 2 Jahren haben wir nicht gehen können, aus Sicherheitsgründen, haben wir auf Ghana müssen. Aber jetzt gehen wir dort schauen. Und wir wollen probieren, dass die 99% von Schoki, die nicht vertreten sind, das muss auch gut sein und unbedenklich. Und das ist auch nicht alles schlecht.
Andrea Hüsser, was sagt ihr zu den Anstrengungen, die hier Chocolat Suisse unternimmt?
Also erstens möchte ich sagen, es ist wahr, wir importieren 1%, importieren, aber es ist auch wahr, die 2 grössten Schoki-Produzenten weltweit sind hier in der Schweiz, also haben Sitz in der Schweiz, das ist Nestlé und Barry Callebaut. Die haben einen sehr grossen politischen Einfluss auf die ganze Kakaobranche. Dann wollte ich noch sagen, ich finde das sehr positiv, wenn flankierende Massnahmen ergriffen werden, wenn man Schulen aufbaut, wenn man vor Ort schaut, was das Kind in die Schule gehen, dass man Kakaobauern schulen zum nachhaltigen Kakaoanbau. Aber wir müssen nicht Entwicklungszusammenarbeit leisten. Das heisst, Jockey-Hersteller müssen nicht auf Icotiva Entwicklungszusammenarbeit leisten. Das ist die Aufgabe von jemand anderem. Das ist die Aufgabe vom Staat. Wir müssen schauen, dass Kakaobauern faire Preise bekommen.
Also ich muss einfach sagen, das Einkaufen von Waren ist eigentlich unser Kerngeschäft. Und wir dürfen uns nicht nehmen, dass wir uns der kümmern. Das machen wir mit viel Engagement. Aber ich möchte doch daran erinnern, vor Ort müsst ihr sein. Ihr könnt nicht da etwas dirigieren. Und wenn ihr jetzt Barry Callebaut anschaut, geht dort auf die Website und dann kommt euch das Augenwasser, wenn ihr seht, wie das dort mit Engagement betrieben wird. Das Frühlingserwachen hat dort schon lang stattgefunden in diesem Thema. Da wird sehr viel gemacht.
Andrea Hüsser, sagt noch schnell, was können Konsumentinnen und Konsumenten machen, auf was können sie achten?
Konsumentinnen und Konsumenten können bei uns bei Kampagnen teilnehmen. Sie können ihre Lieblingsschoki-Produzenten fragen, wie ihre Schoki hergestellt wird, ob man kann garantieren, dass da keine Kinderarbeit drin steckt, wenn man das möchte wissen. Und man kann bis jetzt ist das Fairtrade-Angebot ist eigentlich die einzige Alternative, wo man darauf zurückgreifen kann, wo man kann sicherstellen, dass die unter fairen Bedingungen hergestellt
werden. Also das Gütesiegel, das wir heute auch schon angesprochen haben.
Das ist es so.
Weitere Informationen zu der Kampagne von der Erklärung von Bern in Schweizer Schokostück Kinderarbeit gibt es bei uns auch auf drs1.ch unter Treffpunkt anklicken und dann haltet ihr entsprechend Link. Wir haben das Produkt Schokolade jetzt wirklich aus den unterschiedlichsten, verschiedensten Perspektiven angeschaut. Nach all diesen Abstechern in die Welt vom Schoki geben wir jetzt noch einen oben drauf. Wie wäre es mit einer Schoki-Massage? Machen wir gerade anschliessend. Lauter Schoki heute im Treffpunkt auf DRS1. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit vom Schoki-Essen geredet haben, geht es jetzt noch um eine andere Art, wo Schoki Gutes für uns kann tun. Vielleicht habt ihr noch in einem Heftchen auch schon davon gelesen, Hollywood-Filmschauspieler zum Beispiel, die im Schoki schwimmen, exklusive Schoki-Bäder nehmen. Aber auch bei uns in der Schweiz hat der Wellness-Trend Einzug gehalten, sich mit Schoki-Geruch verwöhnen und die Wirkstoff aus der Gaggobohne auf der Haut einwirken lassen. Das klingt nicht schlecht, oder? Meine Kollegin Yvonne Scherer hat sich auf die Suche nach jemandem gemacht, der so Schoki-Wellness-Anwendungen anbietet und ist bei der Romy Orisek gelandet.
Frau Orisek, das nimmt mich Wunder. wie es sich dann abspielt. Also ich habe da gelesen, so in Parfümheftchen, Einschlägigen, man könne quasi im Schocki baden. Also tut ihr jetzt da Schocki schmelzen und mit reinlegen?
Nein, das mache ich jetzt nicht so. Also ich tue es schon schmelzen. Das ist Shea-Butter, das ist ein hochwertiges Massageöl. Das ist mit Essenzen integriert, aber es ist nicht so eine Schocke, wie jetzt man das sich vorstellt, dass es so eine braune Masse ist. Es ist auch nicht gut, wenn man jetzt Schocke würde schmelzen lassen mit dem Zucker und verteilen. Ich glaube, das wäre nicht so optimal für den Körper.
Ich habe jetzt ein kleines Fläschchen in der Hand. Es ist oval und es hat etwa eine Portion drin von vielleicht einem Dezi. Und wenn ich jetzt da meinen Finger reinhebe, dann spüre ich innen nachher die Masse. Das ist jetzt eins, das noch nicht geschmolzen ist. Und das fühlt sich weich, ein bisschen gummig an. Es fühlt sich fast ein bisschen an wie ein Wachs oder eine Butter. Und am Anfang ist das eben so in dieser Konsistenz. Und nachher tut ihr das schmelzen, Frau Oriesek.
Genau. Ich habe einen Babyflaschenwärmer.
Also anstatt shoppen, hat es jetzt da die Schocki-Essenz drin.
Genau, weil man da kann gute Temperatur einstellen, so für den Körper, wie es optimal ist.
Wie warm habt ihr das gemacht?
Ich würde sagen 38 Grad etwa.
Mhm. Tue das mal auf, bitte. Mal eine Nase voll nehmen.
Mhm. So. Jetzt ist es flüssig, jetzt muss man da...
Und es schmeckt wirklich...
Aufpassen mit dem Kippen.
Super fein. Und zwar schmeckt es eher... Also es schmeckt jetzt nicht wie weisse Schocke, sondern jetzt eher wirklich nach Gacko. Jetzt bin ich gespannt, was ihr mit mir macht.
Los geht's.
Wie soll ich herlegen? Frau Oriesek hat mir jetzt die Füße gemassiert, sehr fein, es war sehr angenehm gewesen. Und der Schocke ist also nicht relativ weit weg von meinem Kopf. Ich schmecke ihn also noch nicht. Warum, Frau Oriesek, nehmt ihr jetzt ein Schocki-Öl? Oder könntet mir ja jetzt auch einreiben mit, ich weiss doch nicht, Jasmin oder Rosenöl oder sonst irgendetwas, was gut schmeckt. Wieso muss das ausgerechnet Schocki sein?
Schocki hat einen Wirkstoff drin, der wirkt in unserem Hirn, also wo Endorphin ausschüttet, im Hormonsystem auch. Und
was sind das, Endorphin?
Endorphin sind Glückshormone. Das hat man ja auch, wenn man Schoki essen. Da kommt ja auch das Glückshormon. Es ist das Gleiche wie beim Essen, auch beim Schmücken. Es wird ja über unsere Sinnesorgane aufgenommen, dass die Endorphine ausgeschüttet werden.
Kommen solche Rückmeldungen zurück von Kundinnen und Kunden, dass ihnen das wirklich etwas gebracht hat?
Ja, auf jeden Fall. Es wirkt schon etwas im Körper.
Man behält es ja dann nachher auch dran, oder?
Das ist eben das Gute, dass man nicht duschen muss. Es ist ein Öl, das man dran behalten kann, das man den ganzen Tag am Schmücken kann. Und immer wieder daran wird erinnert, wie schön das es war und wie harmonisch fließend.
Und jetzt kommt der Duft bei mir oben an beim Kopf. Jetzt fängt es an, wirklich so den ganzen Raum sich zu füllen. Mit einem Duft, wo ich jetzt würde sagen, es ist, wie man eben vom Schocki sagt und wie auch der Titel von der Sendung ist, es ist das Bittersüße. Es ist wirklich angenehm. Es ist aber auch schon ein bisschen das Gefühl, wie wenn man mich würde Schocki-Creme dünkeln. Es ist also recht stark. Und ungewohnt. Aber es ist ja heute, glaube ich, ein Trend, gell, dass man immer mehr auch Produkte macht, Pflegeprodukte, wo Schocki drinnen ist.
Ja, es gibt auch Duschmittel oder Bodylotion. Es gibt sogar Masken.
Es gibt sogar Schocki Parfum. Es ist gerade auch wieder ein neues rausgekommen. Macht ihr das schon lange, Schocki-Massage? Oder ist das eher neu?
Schocki-Massage ist ein Trend geworden vor etwa anderthalb Jahren oder zwei Jahren. Ich mache es schon so lange. Ich muss sagen, ich esse ein bisschen mehr Süsse seit dorthin. Weil es animiert eben auch zum Essen, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, dass das tut eben auch ein bisschen auslösen, den Gelust. Und darum kaufe ich oder meistens etwas. Oder heute habe ich jetzt, oder gestern Abend habe ich einen Kuchen backen, einen Schokikuchen, weil ich wusste, ich werde wieder Lust haben nachher auf Schoki.
Ja, jetzt kommt der Geruch von der Schoki immer näher. Frau Horjesek schafft da meinem einen Bein und kommt schon so gegen meine Hüfte rauf. Es schmeckt fein. Ist schön. Unterdessen habe ich mich umgekehrt. Ich liege jetzt Büchlinge auf dieser Liege von der Frau Horjesek und sie ist unterdessen bei meinem Rücken angekommen. Der Duft kommt immer wie näher. Und es ist noch lustig für mich, was passiert. Und zwar am Anfang und sogar jetzt manchmal noch merke ich, dass mein Hirn mir meldet, hey, halt, das ist falsch, das ist etwas zum Essen. Und das ist doch viel zu süß. Aber zum Glück, muss ich sagen, hat es viel von dem Gaggo-Geruch, der eben sehr kaltvoll, eher so ein bisschen das Bittere und fast ein bisschen Holzige auch noch hat. Sonst wäre es mir, glaube ich, süß. Aber so kann ich das gut annehmen. Und was auch sehr schön ist, die Masse. Es ist nicht ein Öl, das so ganz flüssig ist und dann so rumfließt, sondern es ist dickflüssig. Und durch das gibt es mehr Widerstand an den Hängen von der Frau Horjesek, wenn sie mich massieren. Und gleich rutscht es gut. Und das muss ich sagen, ist sehr, sehr schön zu dem, dass es eben noch warm ist. Und jetzt tue ich mein Mikrofon wieder auf die Seite und tue einfach noch ein bisschen geniessen.
Yvonne Scherer hat die Schoggi-Massage für den Treffpunkt ausprobiert. Gut, sie hat zwar nicht gerade im Schoggi gebadet, aber eine Massage mit einer Schoggi-Essenz aus Shea-Butter-Basis genossen. Shea-Butter ist übrigens ein Fett aus einer Nuss, das ähnlich schmeckt wie Kakaobutter. Shea-Butter werde, so habe ich mich informieren, auch etwa mal als Ersatz gebraucht für Kakaobutter, für Schoggi herzustellen. Da muss ich jetzt schnell einmal den Markus Lutz fragen, ist das hier in der Schweiz auch gang und gäbe, dass man das braucht?
Nein, das ist bei uns nicht der Fall. Wir Schweizer Hersteller verwenden ausschließlich Kakaobutter zur Schoggi-Herstellung. Es ist aber so, dass insbesondere die asiatischen Länder eine andere Gesetzgebung haben und dort ist es erlaubt, neben Kakaobutter noch andere pflanzliche Fette zuzusetzen.
Und apropos Schoggi-Massage, ist das etwas, das ihr euch auch schon zu Gemüte geführt hat?
Nein, aber ihr habt mich jetzt heute lustig gemacht mit dem, was ihr mir alles erzählt habt. Ich mache das vielleicht auch mal.
Meinst du schnell den Rolf Bloch von Gami Bloch fragen? Schoggi-Massage, was denkt ihr darüber?
Ich habe gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt.
Das wäre jetzt noch einmal etwas zum Ausprobieren.
Vielleicht zum 80. Geburtstag lassen wir mir einen Gutschein geben für das.
Das ist eine gute Idee. Ich hoffe, dass jemand gehört aus eurem Bekanntenkreis, wenn ihr den 80. feiert, so eine richtige, ausgiebige Schoggi-Massage für einen Patron.
Das wäre etwas, aber ich muss darauf machen. Wahrscheinlich ist das eine sehr teure Massage. Nicht von der Größe her, sondern vom Umfang.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Jetzt, wo die hier noch gestellt, ich höre sie am Rohren und Chattern an. Wir sind hier jetzt wieder in der Produktionshalle hier, gelandet, wo wir am Anfang unsere Sendung auch angefangen haben, bei Chocolat Bernrein in Kreuzlingen. Jetzt bin ich hier gerade am Schluss von einer ganzen solchen Produktionsstrasse angekommen. Darf ich hier schnell stören? Ich habe mich fast nicht dafür, weil hier gerade so ein Tempo herrscht auf dieser Strasse. Wer seid ihr? Guten Tag, Dani Vorler,
BRS1. Ja, ich bin Frau Sigiri.
Frau Sigiri, was genau ist euer Job heute?
Ich muss Schachteln zu machen. Es werden Schachteln mit 25 Stück Tafeln abgepackt. Dann müssen wir es etikettieren und zu machen.
Ist das etwas, was ihr jeden Tag macht oder ändert eure Tätigkeit von Tag zu Tag?
Also es ist hier sehr abwechslungsreich. Es ist schön, hier zu arbeiten, weil man hat immer etwas anderes zu tun.
Aber ich würde am liebsten dort arbeiten, wo man immer wieder ein bisschen probieren kann. Kann ich das auch etwa?
Ja, da kann man immer wieder ab und zu.
Mögt ihr denn noch?
Mal.
Ehrlich?
Wir haben eben gute Schoggi. Von dem hat man nie genug.
Sehr schön. Und wenn man dort oben fast noch ein bisschen nach Schoggi schmeckt, ich nehme an, wenn ihr unter Dusche geht, dann schmeckt man das noch in der Haut?
Nein.
Nicht?
Nein.
Pullover?
Nein, nicht, nein.
Vielleicht schmeckt
es nicht. Es ist ja nichts Schlimmes, es ist ja Schoggi.
Nee, es ist etwas Wunderbares. Und sie sagt es, lächelt und tut gleich weiterarbeiten und all die Päckchen hier in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit verschliessen. Also, jetzt sind wir am Schluss von unserer Sendung. Das war die Sendung live von Chocolat Birnrein in Kreuzlingen. Und am 9. habe ich mich auf die Waage gestellt, um zu schauen, wie schwer ich bin. Ich habe ja jetzt die ganze Zeit immer wieder Schocke probiert. Wie viel haben wir jetzt gehabt? Jetzt muss ich gerade schnell meine Kollegen. 76,7. Jawohl, 76,7 habe ich gehabt am Morgen am 9. Und jetzt 76,8. Ja, ja, gut. Also 100 Gramm Schoki habe ich wahrscheinlich schon gegessen. Aber ich habe vor allem den Schokolade gegessen, den man ja damit abnehmen kann. Und wegen dem hat es da wahrscheinlich nicht mehr Zunahme jetzt angegeben auf der Waage. Das war der Treffpunkt aus Kreuzlingen. Tschüss von mir, Dani Vorle.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.